Viele stellen sich immer vor, ja, der Videoanalyst, der sitzt vorm Laptop, hat mit der Thematik drumherum gar nichts zu tun. Aber es, in jedem Verein ist es so, dass er ein großer Bestandteil des Trainerteams ist und da auch eine große Rolle hat, auch im Trainingsbetrieb und nicht nur 24 Stunden vor seinem Bildschirm sitzt.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe, diesmal mit einer doch etwas veränderten Situation, denn auch ich bin heute im Homeoffice und das gilt auch für Sebastian Zobel in Kaiserslautern aus unserem SWR-Studio. Hallo Sebastian.
Servus und hallo.
Und wir freuen uns auf einen Gast vom 1. FC Kaiserslautern und sind sehr froh, dass heute mal der Video- und Gegneranalyst, möchte ich jetzt mal sagen, uns zur Verfügung steht. Herzlich willkommen, Niklas Martin. Hallo.
Hallo vom Betzenberg. Liebe Grüße.
Ja, vielen Dank, Niklas. Als ich gehört habe, dass das klappt mit dir als Videoanalyst, da ist mir spontan etwas eingefallen. Das liegt so lange zurück, da warst du noch gar nicht geboren, aber ich denke, das ist so ein kleiner Gag, den will ich jetzt trotzdem gerne mal einspielen. Ja, die Bilder kamen und haben das Herz gebrochen. Das war 1980 so ein One-Hit-Wonder für die Band The Buggles. Kennst du wahrscheinlich nicht. Video Killed the Radio Star. Ist mir spontan eingefallen, als damals das reine Radio, also die reinen verbalen Äußerungen so ein bisschen in den Hintergrund getreten sind und plötzlich ist das Video ganz weit vorne gewesen. Im Fußball, Niklas, da hat es ein bisschen länger gedauert, bis man auf die Idee kam, alles so ein bisschen zu sezieren und alles aufzuzeichnen und zu analysieren. Wie bist du zum Videoanalysten geworden?
Ja, absolut korrekt. Das Lied ist mir allerdings auch noch bekannt. War ja auch in den 90er Jahren immer noch ein großer Hit. Wie ich zum FCK gekommen bin, beziehungsweise wie ich zu der Rolle des Videoanalysten gekommen bin, ist ganz einfach. Das war Boris Notzon, hat mich vor 2 Jahren kontaktiert, als ich zuvor schon 3 Jahre im Nachwuchsleistungszentrum beim 1. FC Kaiserslautern als Trainer tätig war. Auch dort in der Arbeit eines Trainers im Nachwuchsleistungszentrum ist die Videoanalyse mittlerweile ein gängiges Stilmittel. Ja, die Stelle wurde frei. Mein Vorgänger hat den Verein verlassen. Natürlich habe ich mich über das Angebot sehr gefreut, im Profibereich dadurch die Möglichkeit zu bekommen, Fuß zu fassen und bin dem Verein da auch sehr dankbar dafür und bereue meine Entscheidung dann vom Jugendtrainer zum Videoanalysten zu wechseln definitiv nicht.
Jetzt wird man ja vom Sportdirektor nicht gefragt, wenn der nicht schon so ein bisschen die Interessen von dir kennt. Hast du dich schon in früheren Jahren immer mal mit Analyse und in diese Richtung beschäftigt?
Ja, ich glaube, das hängt immer von jedem Trainer selbst ab, welche Philosophie er verfolgt. Ich sehe jetzt, viele stellen sich immer vor, ja, der Videoanalyst, der sitzt vorm Laptop, hat mit der Thematik drumherum gar nichts zu tun. Aber es in jedem Verein ist es so, dass er ein großer Bestandteil des Trainerteams ist, wie auch der Athletiktrainer, der Torwarttrainer und da auch eine große Rolle hat, auch im Trainingsbetrieb und nicht nur 24 Stunden vor seinem Bildschirm sitzt und man wird ja gerne als Laptop-Trainer bezeichnet, aber in der heutigen Zeit ist es in den Profibereichen ein gängiges Stilmittel, was die Mannschaft natürlich auch in ihrer Spielweise optimieren soll.
Jetzt hast du schon gesagt, fester Bestandteil eines Trainerteams. Jetzt ist natürlich auch für uns beziehungsweise auch für unsere Hörer und Hörerinnen sehr interessant, was genau ist denn dein Job? Was genau machst du beim FCK?
Ich bin, ja, wie es schon im Vorspann gesagt hat, ich bin für die Gegneranalyse, für die Spielanalyse zuständig. Das heißt, beinhaltet die Spielvorbereitung, die Spielnachbereitung, natürlich den Spieltag selbst. Auch da ist eine wichtige Rolle gegeben und dann natürlich die komplette Trainingsbegleitung.
Daran anschließend direkt auch eine Fanfrage von Julian Simon. Wie genau sieht eine Videoanalyse aus? Was genau wird beobachtet? Und wie viele Stunden dauert sowas im Schnitt?
Gut, das ja, ich sag mal, das kommt immer auch auf die Vorlaufzeit an, die man hat, oder wie groß auch das Team ist. Ich bin quasi alleine auf mich gestellt, was das betrifft. Klar sind da immer noch die Trainerkollegen, die da unterstützend sind, oder auch mal die Scouting-Abteilung, wenn die Spiele sehen. Aber so eine Spielvorbereitung dauert schon die ganze Woche an. Ich versuche immer, mir die letzten 4 Spiele beziehungsweise auch mal ein bisschen weiter zurückzugehen, wenn es taktisch dann der Gegner mal ein anderes System gewählt hat oder so, da schon weit zurückzugreifen, um wirklich bestmöglich auf die Muster, die in Spielen vorkommen, gut vorbereitet zu sein. Wie viel da am Ende bei der Mannschaft ankommt und hängen bleibt, das weiß man nicht. Aber trotzdem ist meine Aufgabe, das Optimum rauszuholen und den Gegner mehr oder weniger in- und auswendig zu kennen. Und auch wenn da mal Umstellungen sind, wenn Sperren sind etc., dass man dort wirklich immer direkt eine Lösung parat hat.
Du hast angefangen unter dem Trainer Sascha Hildmann, danach kam noch Boris Schommers und jetzt ist Jeff Saibene da. Ich kann mir vorstellen, dass auch die Erwartungen der Trainer etwas unterschiedlich sind an den Videoanalysten. Oder kann man da sagen, das ist annähernd gleich? Wie gehst du dann damit um, wenn beispielsweise diese Analyse gemacht wird mit dem Trainerstab?
Ja, ich denke da auch da, ich habe es eben schon mal erwähnt, jeder Trainer hat eine andere Philosophie. Es braucht dann natürlich immer eine Zeit, bis man die Philosophie des Trainers, was ja auch von der Mannschaft so erwartet wird, kennenlernt. Das braucht eine gewisse Vorlaufzeit, aber das spielt sich im Team sehr gut ein. Und ich muss wirklich sagen, unter allen 3 Trainern war die Thematik Videoanalyse immer ein sehr, sehr großer Bestandteil. Und für mich ist es auch sehr spannend, weil ich dann wirklich 3 unterschiedliche Trainertypen kennenlernen durfte bislang, die alle ja wirklich einen hervorragenden Job geleistet haben und man dort auch für sich selbst einiges mitnehmen kann.
Bei welchem dieser 3 Trainer ist oder war es denn am stressigsten für dich?
Ich glaube, das kann man so pauschal gar nicht sagen, weil wirklich auch mein Anspruch an mich selbst ist, jedes Spiel so vorzubereiten, dass ich da dem Trainer die bestmöglichste Spielvorbereitung bieten kann, was die Trainer dann selbst daraus machen, gemeinsam in der Arbeit im Team, ist dann nochmal ein anderes Thema.
Genau zu diesem Zusammenspiel zwischen Trainer und Videoanalyst und zu dem Einfluss kamen auch einige Fanfragen. Da fragt zum Beispiel Friedrich ABC, wie hoch schätzt du den Einfluss auf Ausrichtung und Taktik am Wochenende ein und stellt sich die Videoanalyse eher auf die Taktik des Trainers ein oder die Taktik eher auf die Videoanalyse?
Auch da ist es immer wieder abhängig vom Trainer. Also wir hatten Trainer, also ich habe unter Trainer gearbeitet, die klar, je nach Situation, sich auch sehr auf den Gegner fokussiert haben, aber auch unter Trainern, die gesagt haben, okay, was der Gegner jetzt mit dem Ball anstellt, interessiert mich gar nicht so groß. Ich möchte, dass wir unser Spiel durchdrücken und es ist immer so ein 50-50, sage ich mal. Klar will man gut vorbereitet sein, aber man muss auch sein Spiel durchdrücken können und darf sich dann nicht nur am Gegner orientieren.
Weil es jetzt gerade thematisch sehr gut passt, direkt anschließend die nächste Fanfrage von Kappel. Inwieweit und in welcher Form werden Erkenntnisse aus den Theorieteilen auch in der Praxis auf dem Trainingsplatz verarbeitet? Beispielsweise typische Verhaltensmuster von kommenden Gegnern. Wie groß ist der Einfluss von Analysen auf das Einstudieren von Standardsituationen?
Also das ist ein großer Bestandteil im Training. Man versucht doch, wenn es die Zeit zulässt, dass man montags schon den kommenden Gegner komplett analysiert hat, dass man die Trainingswoche auch darauf abstimmen kann. Beispielsweise jetzt im Spiel gegen Ingolstadt war ja bekannt, dass sie oft mit langen Bälle auf Kutsche vorne spielen, wo man dann auch mal einen Trainingsinhalt hat, wo man das ein bisschen simulisiert. Und dann klar, es ist ja immer bekannt, diese nicht öffentlichen Trainingseinheiten. Auch dort wird dann großteils sich auf den Gegner vorbereitet. Da gibt es immer mal ein Sparring-Team, so nennt man es, dass man so die Formation vom Gegner darstellt. Das Ganze wird dann auch mit Videomaterial vorher untermalt, dass man das den Jungs nochmal zeigt, dass sie es dann nochmal in der Praxis, den Plan, den wir auch verfolgen, nochmal umsetzen können. Und dann schaut man sich nach dem Training im Trainerteam das gemeinsam nochmal an und sagt so, okay, da ist eine Optimierung, das klappt ganz gut, da müssen wir vielleicht nochmal was umdenken. Und Standards, klar, ruhende Bälle sind immer ein großes Thema, auf die man sich gut vorbereiten kann, sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball.
Ihr habt jetzt, was die Gegner angeht, noch 4 Spiele vor Weihnachten. Das sind 2 aus Nordrhein-Westfalen, Duisburg und Uerdingen, und 2 aus Bayern, 1860 und Unterhaching. Ich sage das deswegen, weil in diesen Corona-Zeiten es ja total unterschiedlich ist. Wo kannst du denn überhaupt noch die Gegner beobachten? Ist das möglich vor Ort oder musst du da auch auf Bildmaterial aus dem Fernsehen oder aus dem vorliegenden Material zurückgreifen?
Also optimal ist es, wenn man von einem Gegner immer mal wieder 1-2 Spiele live sieht, weil man dann schon nochmal andere Eindrücke sammeln kann. Was wir auch versuchen, wenn es jetzt nicht zeitgleich ist, anders versucht man auch mal einen Scout dann hinzuschicken, dass wir da schon vor Ort sind. Heutzutage ist es aber auch ganz schön, dass man die technischen Möglichkeiten hat, das Spiel aus dieser Scouting-Feed, beziehungsweise manche nennen es auch Vogelperspektive, beobachten kann, um diese taktischen Züge des Gegners der Mannschaft gut darstellen zu können. Und da ist es, ja, da hat man dann schon eine große Anzahl von Spielen, die man sich anschauen kann, die man mit seinem Programm dann auch so bearbeitet, dass man jetzt der Mannschaft nicht 90 Minuten den Gegner zeigt, sondern ganz klar die Muster im Spiel mit dem Ball und Spiel gegen den Ball darstellen kann. In der Corona-Zeit ist das richtig erschwerend geworden, Live-Spiele zu sehen. Wir versuchen es immer, fragen bei den anderen Vereinen an. Manche geben uns dann das okay, aber es ist jetzt schon schwierig geworden. Das muss man ganz ehrlich sagen.
Wie viele Freiheiten hast du denn eigentlich im individuellen Coaching? Also kannst du dir auch einzelne Spieler zur Seite nehmen und sagen, keine Ahnung, beispielsweise bei den Stürmern, hier guck mal, in der und der Situation wäre vielleicht ein anderer Laufweg besser, oder kannst du das machen, machst du das, dass du wirklich auch individuell mit einzelnen Spielern hingehst und bestimmte Situationen durchsprichst?
Ja, auch das ist natürlich abhängig vom Trainer, aber unter den Trainern, unter denen ich gearbeitet habe, war das auch immer der Wunsch von ihnen. Nichtsdestotrotz müssen wir da immer eine Sprache sprechen. Und das ist dann vorher, wird das dann mit dem Trainer natürlich besprochen. Dann gibt er auch das Go und da bleibt man auch mal, was weiß ich, dann mal nach dem Training noch eine Viertelstunde länger draußen. Zum Beispiel das Verhalten vom Stürmer bei Flanken. Da ist es nicht optimal, wenn er vor dem ersten Pfosten rauskommt. Das kann man dann vom Bildmaterial untermalen und dann nochmal auf dem Platz natürlich coachen. Und da werden mir viele Freiheiten gelassen. Also wir arbeiten sehr gut im Team zusammen. Das bespricht man dann doch auch durch.
Diese Videoanalyse, die ist ja jetzt mittlerweile nicht nur bei den Profiteams etabliert von der ersten bis zur dritten Liga, sondern hat auch in die NLZs so ein bisschen Einfluss genommen. Und da gab es ja bei euch jetzt eine Videokonferenz der Torhüter und ich habe gelesen, bis zur U12. Das heißt, die NLZ-Leute sind da auch schon mal eingebunden und da ist die Verzahnung auch mittlerweile so, dass diese Videoanalyse auch schon in den Jugendmannschaften stattfindet, nicht nur in der U19 und U17 Bundesliga.
Ja, absolut, absolut. Also da auch nochmal ein großes Kompliment an unseren Torwartbereich im Nachwuchs, sowohl als auch an Sven, dass sie das durchgeführt haben. Finde ich sehr spannend, weil wirklich den Jugendlichen dann per Bildmaterial, die Profis waren dabei, das hat dann nochmal einen anderen Stellenwert, finde ich eine schöne Aktion. Ist jetzt aber im Trainingsbetrieb ja nicht gang und gäbe. Im Trainingsbetrieb werden in der Jugend, kommt dann auch immer auf den Trainer an, auf den Altersbereich. Also ich glaube, eine Videoanalyse in der U13 macht die Jungs jetzt nicht besser und nicht schlechter. Aber es ist für den Trainer immer noch mal schön zu sehen. Beispielsweise ist es ja auch im Profibereich immer noch so, wenn man sich das Spiel dann nochmal anschaut, detailliert, kriegt man vielleicht nochmal eine andere Meinung als die man im Spiel hatte. Weil oftmals bleiben dann Situationen hängen, wie jetzt beispielsweise ein Abschlag ins Aus oder einen falschen Einwurf. Und wenn man sich dann aber nochmal alle Einwürfe anschaut, wenn man sich nochmal alle Torabstöße anschaut, wenn man sich dann alles nochmal detailliert anschaut und dann ja von 10 Bällen einer schlecht war, der im Gedächtnis bleibt, ist das doch ein sehr hilfreiches Stilmittel.
Jetzt ist es ja so, dass heutzutage Statistiken, Daten bei der Analyse, bei der Vorbereitung, glaube ich, auch eine ganz große Rolle spielen. Und da gibt's ja durchaus Unterschiede zwischen den verschiedenen Ligen. Ich glaube, in den oberen Ligen gibt's noch mal ein paar mehr Statistiken zur Verfügung. Dazu gab's aber auch noch mal eine sehr spezielle Frage, nämlich von Frederik Paulus, der fragt, Welche Rolle spielen die im Vergleich zu den DFL-Ligen, also erste, zweite Liga, die weniger umfangreichen Spieldaten, und gewinnt die Videoanalyse dadurch an Bedeutung?
Ja, also wir haben leider nicht die Möglichkeit, die Daten der ersten und zweiten Liga auf diese zurückzugreifen. Für die dritte Liga gibt es diese leider nicht. Spielt eine große Bedeutung. Ich will es an einem Beispiel festmachen. Beispielsweise jetzt im Spiel gegen den ersten FC Saarbrücken haben wir eine interne oder generell von allen Spielen machen wir eine Tor- und Gegentoranalyse auch des Gegners. Und dort ist es auch auffällig, dass Saarbrücken beispielsweise fast 80% ihrer Tore nach Flanken über rechts erzielt haben. Und kann man sich dann auch speziell drauf vorbereiten, hat dann natürlich auch oftmals taktische Hintergründe, wo eine Seite überlagert wird etc., was vielleicht so dem Laien dann nicht direkt auffällt. Aber so eine Statistik ist dann immer nochmal ganz schön, weil die dann die theoretischen Aspekte nochmal untermalt und ja, dir eigentlich recht gibt in dem, was du dann auch analysiert hast.
Ich möchte noch ein Beispiel nennen, fällt mir gerade ein, wenn du beispielsweise bei einem Spiel oben aus der Vogelperspektive dir die erste Halbzeit anschaust oder dann auch das Videomaterial hast und siehst, dass 5 Eckbälle so geschossen werden, dass sie nicht ankommen, dass nichts draus gemacht wird. Und dann bist du unten in der Halbzeitpause und da wird drüber geredet. Kann es durchaus sein, dass dann in der zweiten Halbzeit ein anderer Schütze die Ecken schießt, oder?
Also ich glaube, es ist nicht das beste Beispiel, weil das ist dann, da fehlt es dann vielleicht an dem Spieltag an der individuellen Klasse des Spielers, wenn er nicht in der Lage ist, den Ball in den 16er zu schlagen. Das sind dann, ja, da geht es dann nicht um Räume oder Positionen, die nicht besetzt werden. Aber ja, also wir haben Bildmaterial, wir haben einen Matchplan, den wir verfolgen. Es kann ja auch immer sein, dass ein Gegner dann kurzfristig umstellt, wenn er merkt, er hat keinen Zugriff aufs Spiel. Und da ist es schon wichtig, dass man dem Trainer die Möglichkeit gibt, sich nochmal Situationen anzuschauen in der Halbzeit. Klar muss das alles sehr schnell gehen. Ist dann vielleicht auch beispielsweise im Anlaufverhalten der Stürmer, wenn man den Sechser nicht zubekommt, dass man ihnen das dann auch nochmal bildlich untermalt. Es sind viele Emotionen immer im Spiel, das ist dann auch immer mal schnell gesagt. Aber wenn man dann noch Bildmaterial hat und es ihm dadurch erklären kann, ist das, glaube ich, schon sehr gut. Dazu sind wir dann auch während dem Spiel ja per Funk verbunden, wo man dann auch immer wieder durch Coaching reagieren kann.
Mit dem Co-Trainer sprichst du, oder? Während dem Spiel?
Genau. Da bin ich mit dem Co-Trainer verbunden. Da geht es dann auch um den Matchplan, was man dann von oben sieht, weil die Perspektive doch nochmal eine andere ist, wo einem was auffällt, wenn dann was Gravierendes ist, dass er da auch direkt im Coaching dem Trainer unterstützen kann. Und ja, manchmal hört man da natürlich auch Sachen, die man besser nicht hören sollte.
Ich würde an
also
der Stelle
schon sehr emotionale Typen an der Seitenlinie. Das kann ich euch zuflüstern.
Ich würde ganz gern an der Stelle einen ganz kleinen Haken auch nochmal an das Thema Daten und Statistik machen, weil dazu auch wirklich sehr spezifische Fragen gekommen sind, die wir jetzt so detailliert gar nicht besprechen können, weil wir schon gehört haben, dass diese Daten euch gar nicht zur Verfügung stehen. Das heißt aber, diese Advanced Stats, wie es ja heißt, also sowas wie Expected Goals Against, das wurde auch beispielhaft von einigen Fans bei Twitter genannt. Das heißt, diese ganzen Sachen, die stehen euch nicht zur Verfügung und ihr müsst euch da irgendwie selber Daten erarbeiten.
Genau, die erarbeiten wir uns komplett selbst. Also man kann sich das so vorstellen, dass ich montags dem Trainer und Co-Trainer einen Gegnerbericht vorlege, der fast mehrere Seiten beinhaltet, wo dann klar die Stärken- und Schwächenprofile des Gegners abgebildet sind, der einzelnen Spieler. Wie bereits erwähnt, die Tor- und Gegentoranalyse, die Verhaltensweise mit dem Ball, gegen den Ball. Also das geht wirklich detailliert von Torabstoß bis ins letzte Drittel. Welche Muster werden bespielt? Was macht Sinn? Welche beispielsweise, wie stellen wir zu den Torabstoß? Dann gibt's ja das altbekannte Pressing-Opfer. Das hat beispielsweise in Halle ganz gut funktioniert, wo wir wirklich dann viele Balleroberungen hatten, als wir dann offensiv nach vorne gepresst sind. Also das war dann alles schon durchdacht und nicht dem Zufall überlassen.
Niklas, wir wollen ein bisschen über deine Person noch sprechen.
Ja.
Du bist aus dem Saarland in der U19 bei Eintracht Trier gespielt, dann ging es wieder zurück ins Saarland, Elversberg, die zweite Mannschaft, dann noch zahlreiche Vereine bis zur Oberliga. und dann plötzlich FCK. Wie kommt man als Saarländer zum FCK und nicht zum beispielsweise zum ersten FC Saarbrücken?
Ja, ich bin, das ist auch kein Geheimnis. Ich glaube, seit ich 3 Jahre alt bin, war ich das erste Mal auf dem Betzenberg mit meinem Papa. Ganz klassisch auf der Schulter von ihm, als die Ostkurve noch Stehplatz war. Und seitdem treuer FCK-Anhänger und habe auch Gott sei Dank die glorreichen Zeiten erlebt. Und von daher gab es für mich auch nie einen anderen Verein. Den Sprung nach ganz oben habe ich als Fußballer selbst nicht geschafft. Habe dann die Möglichkeit bekommen, frühzeitig meinen Trainerschein gemacht, konnte im NLZ sehr viele Erfahrungen sammeln. Auch dort möchte ich nochmal erwähnen, mit den Möglichkeiten, die wir dort haben, holen wir mehr als das Optimum raus. Also da auch nochmal ein ganz großes Lob an alle Jugendtrainer, die sich da tagtäglich wirklich für den Verein opfern, ihre komplette Freizeit. Und da auch wirklich ein Stück dazu beitragen, dass wir dort in der U19 und der U17 in den höchsten Ligen spielen. Und der FCK ist mein Herzensverein und das wird er auch bleiben. Und daher ist es für mich was ganz Besonderes, hier zu arbeiten. Und man soll es auch nicht Arbeit nennen, weil es ist wirklich eine große Freude, so nah auch jetzt dran zu sein und auch was bewirken zu können.
Sebastian, das ist ja wie bei uns. Ne? Das ist ja auch keine Arbeit, sondern das ist Sportjournalist ist ja genauso eine Berufung.
Also ein absoluter Traumjob. Und ich glaube, Stefan, besonders wenn man am Wochenende, so wie am vergangenen Wochenende im kalten Stadion sitzt, oder? Dann macht es besonders viel Spaß.
2000 war es sehr kalt und in Mainz am Sonntag auch, aber gut. Der Winter ist halt Winter, das ist halt so. Videoanalyst, ist das, was du auch in Zukunft gerne machen möchtest, das noch ein bisschen weiter zu betreiben? Oder kann es durchaus sein, jetzt mit den Trainerscheinen, dass es mal wieder zurückgeht als, ich sage jetzt ganz einfach mal, normaler Trainer?
Ja, also ich glaube, jeder, der in diesem Bereich gearbeitet hat oder als Trainer gearbeitet hat, zielt natürlich immer nur mal drauf hin, ja, selbst eine Mannschaft zu trainieren. Aktuell sehe ich mich da aber wirklich auch noch ein Stück weit, ja, ist für mich die beste Ausbildung, der größte Lerneffekt, den ich haben kann für mich persönlich. Ich habe jetzt wirklich 3 super Trainer kennenlernen durften, von denen ich viel mitnehmen konnte für mich. Und wo der Weg dann hingeht, aktuell bin ich Videoanalyst beim ersten FC Kaiserslautern und ja, diesen Job erfülle ich zu 100%. Und da will ich jetzt auch gar nicht irgendwie daran denken, was in 2-3 Jahren ist.
Wir wollen noch mal kurz über die Mannschaft reden und einen dieser Trainer, und zwar den aktuellen Jeff Saibene, hören nach diesem 1:1 gegen den oder beim ersten FC Saarbrücken.
Wir haben sehr viele Unentschieden halt. Es hat oft sehr wenig gefehlt. Ich fand aber auch, dass viele gute Spiele dabei waren. Von den meisten Unentschieden war so mein Gefühl, dass wir eigentlich die meisten hätten gewinnen können oder müssen sogar. Ja, und wenn man dann immer wieder Unentschieden spielt, dann fehlt einem manchmal irgendwie doch ein bisschen das Vertrauen. Aber ich bin überzeugt, dass wir haben uns schon auch stabilisiert jetzt die letzten Wochen, 6 Spiele umgeschlagen. Und wir sind meiner Meinung nach auf einem guten Weg.
Niklas, gibst du dem Trainer recht? Du hast alle Spiele gesehen, bist sehr nah dran bei der Mannschaft. Eine gewisse Unsicherheit, die war natürlich da, viele Unentschieden. Aber der Weg, wie Jeff Saibene es sagt, ist der richtige?
Ich würde es mir niemals anmaßen, dem Trainer zu widersprechen. Aber ich sehe uns auch auf einem guten Weg, ja.
Und wohin kann der denn noch führen? Denn die dritte Liga, das hat ja auch Jeff Saibene, der war ja bei uns im Studio zu Gast in der vergangenen Sendung, das hat er ja auch noch angedeutet, dass diese dritte Liga sehr ausgeglichen ist. Er sieht beispielsweise auch keine Mannschaft, die besser ist als der FCK. Und da ist ja noch einiges möglich. Der Abstand ist ja noch nicht so groß, trotz dieser vielen Unentschieden.
Nee, das ist absolut richtig. Also die Reise ist auch diese Saison noch nicht zu Ende. Und ich glaube, dass auch jeder im Profisport oder der das Trikot vom FC Kaiserslautern trägt, immer dazu beitragen sollte, das Maximum erreichen zu wollen. Und ich glaube, da arbeiten wir als Trainerteam ganz extrem und versuchen, das Optimum rauszuholen. Am Wochenende steht die Mannschaft auf dem Platz und auch da muss jeder alles auf dem Platz lassen.
Mich würde mal noch was interessieren und zwar, jetzt ist es ja so, man kann ja ganz, ganz viel analysieren, besprechen und sich vorbereiten. Wie frustrierend ist es dann auch für einen Videoanalysten, wenn dann zum Beispiel Klar ist ja jetzt egal, welcher Gegner das ist, man vorher bespricht, die kommen gerne über rechts und erzielen dann genauso ein Tor gegen einen. Wie frustrierend ist das? Und zum anderen, man kann ja individuelle Fehler oder gewisse Dinge kann man ja einfach nicht ausschließen, kann man nicht trainieren. Da kann man ja vorher, glaube ich, analysieren, was man will oder welche. Wie groß ist dann im Endeffekt dann doch der individuelle Anteil, die individuelle Klasse oder auch Nicht-Klasse der Spieler, die es dann am Ende ausmacht?
Ja, also es ist ein Players-Game, keine Frage. Aber unser Auftrag ist es, die Mannschaft bestmöglich auf die Spiele vorzubereiten. Und klar ist es frustrierend, wenn dann ein Plan nicht aufgeht oder wenn die Themen, die angesprochen werden, dann trotzdem eintreffen, wie jetzt beispielsweise ein Gegentor. Aber schlussendlich, wie gesagt, die Mannschaft steht auf dem Platz, muss es umsetzen. Wie viel dann von meiner Arbeit oder von der Arbeit des Trainerteams bei der Mannschaft ankommt und hängen bleibt, klar, das kann ein kleiner Prozentsatz sein, aber das kann auch ein kleiner Prozentsatz sein, der am Schluss die Spiele dann den Unterschied ausmacht und dadurch die Spiele entschieden werden.
Niklas, vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Zum Schluss vielleicht noch die Frage, die Winterpause ist zwar ein bisschen länger bei euch in der dritten Liga als in der ersten und zweiten. Hast du Zeit und Muße, sie irgendwie so zu nutzen, dass du auch mal abschalten kannst? Oder kann man als Trainer oder als einer, der im Fußballgeschäft involviert ist, kann man da eigentlich gar nicht abschalten?
Nee, ich glaube wirklich, wenn man in dem Bereich drin ist, dann ist es 24/7. Und man möchte auch gar nicht abschalten. Und wir haben auch diesen Winter nicht die Möglichkeit. Wir werden je nach Situation der kommenden Spiele keine lange Winterpause haben. Das können schlussendlich vielleicht maximal 10 Tage sein. Da muss man schauen. Aber auch in der Zeit muss man natürlich dann schauen, eine Hinrundenanalyse machen, wo Optimierung ist, was man vielleicht auch gut gemacht hat. Ja, man soll nicht immer das Negative darstellen. Von daher, eine Winterpause wird es nicht geben, nein.
Aber so ein bisschen Weihnachtstage, Saarland ist ja nicht allzu weit zur Familie, die werden auch für dich drin sein, oder?
Ja, ich werde mit meinen Eltern Weihnachten verbringen. Das ist gegeben, ja.
Das ist doch mal ein schönes Schlusswort in diesen nicht so prickelnden Zeiten, die wir zurzeit haben. Herzlichen Dank, dass du dabei warst. Niklas Martin, der Video- und Gegneranalyst des 1. FC Kaiserslautern, hat sehr viel Spaß gemacht. Der Dank natürlich auch an Sebastian im Homeoffice in Kaiserslautern. Vielen Dank auch nochmal für die Fragen unserer Fans. Auch das zeugt ja durchaus von hohem Interesse. Da waren ja relativ viele Fachfragen dabei, Sebastian, oder?
Absolut. Also man merkt da schon, dass die FCK-Fans durchaus auch sachkundig unterwegs sind und auch gerade bei Twitter das doch sehr intensiv verfolgen, was wir hier machen und auch wirklich gute Fragen stellen. Von daher vielen Dank an die Betze-Timeline bei Twitter.
Okay, ich nehme noch mal einen Satz von Niklas auf. Die Reise ist noch nicht zu Ende. Auch in dieser Saison mögen wir das so stehen lassen. Das war unser Podcast mit Niklas Martin.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast. Tor!